Herzlich willkommen bei Klartext Logistik. Chefredakteur Matthias Rathmann und Professor Dirk Engelhardt vom BGL diskutieren über die aktuellen Brennpunkte der Transportbranche. Ein Podcast von Transaktuell, powered with Mercedes-Benz Trucks zur Zukunft des emissionsfreien Transports.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klartext Logistik. Wir sind bei der 5. Folge angelangt und ich begrüße Dirk Engelhardt vom BGL erst vom Anfang an dabei und so auch heute mein Talkgast. Herzlich willkommen, Dirk.
Hallo Matthias, freue mich, dich wieder zu hören.
Geht mir genauso. Heute dreht sich alles ums Thema Wasserstoff. Die Bundesregierung plant bei der Energiewende ja fest mit dem Wasserstoff. Für viele Branchen könnte er in Frage kommen, die alle fleißig dekarbonisieren müssen, sofern es sich natürlich um grünen Wasserstoff handelt. Doch erstmal müssen wir den Wasserstoff haben und erst recht den grünen Wasserstoff. Noch gar nicht so lange her, da hat Wirtschaftsminister Habeck seine Pläne für ein Wasserstoff-Pipeline-Netz vorgestellt. Es geht um ein Kernnetz von 9.700 Kilometer Länge. Bis 2032 soll es entstehen. Ist nicht ganz billig, der Kostenpunkt liegt bei etwa 20 Milliarden Euro. So, und natürlich könnte der Wasserstoff auch für den Verkehrssektor interessant sein. Deshalb kommen wir heute ins Gespräch. Und jetzt die Frage an den Experten Dirk. Brauchen wir den Wasserstoff? Können wir uns überhaupt alle Antriebsarten im Verkehr leisten? Wir gehen in Richtung batterieelektrische Lkw, Wasserstoff-Lkw wollen wir vorantreiben. Und gleichzeitig versuchen wir noch den Diesel zu retten, zu optimieren, beispielsweise mit E-Fuels CO2-neutral zu stellen. Verzetteln wir uns da nicht?
Ich glaube nicht, dass wir uns verzetteln, Matthias. Wir sind zwar im Moment noch in der Diesel-Komfortzone, dass wir also den Diesel ausschließlich als Antriebsenergie verwenden. Aber wenn wir zukünftig die Transformation wirklich umsetzen sollen in der Transportbranche, werden wir einen Mix benötigen. Das heißt, wir werden eine ganze Zeit lang noch den Diesel-Lkw auf unseren Straßen sehen, weil es die Alternativen gar nicht in ausreichender Zahl gibt. Als erstes wird der batterieelektrische Lkw im Hochlauf zu sehen sein, aber danach kommt mit Sicherheit der Wasserstoff, entweder in der Brennstoffzelle oder in der Direktverbrennung, aber es gibt Anwendungen, wo er auf jeden Fall benötigt wird. Das heißt, zukünftig muss der Transportunternehmer genau sein Einsatzgebiet analysieren und darauf dann die entsprechende Technik einkaufen und entsprechend abstimmen.
Der Mix macht's also. Und die Frage ist, wann wir jetzt mit den Wasserstoffanwendungen rechnen können. Aktuell haben wir ein paar Prototypen unterwegs. Die Entwicklung schreitet voran. Doch was ist realistisch für dich, wann wir dann wirklich auch die Fahrzeuge in der Anwendung haben werden?
Also ich denke, dass ein Hochlauf der Wasserstofftechnologie so ab 2027, 2028 realistisch ist in größeren Stückzahlen. Das ist auch das, was die nationale Plattform Zukunft der Mobilität ausgearbeitet hat. Da gibt es ja auch einen entsprechenden Fahrplan, wo alle Akteure vertreten waren. Mein Kollege Jens Pawlowski hat dort die Arbeitsgruppe Nutzfahrzeuge geleitet und da waren natürlich auch die Hersteller mit vertreten. Da wurde gemeinsam so ein Fahrplan entwickelt und er sieht den Hochlauf in diesem Zeitraum vor.
Okay, 2027, 2028, das entspricht dann auch ziemlich genau dem, was beispielsweise Daimler Truck schon kommuniziert hat. Die haben ja ihren GenH2 in der Erprobung bzw. aktuell schon im Einsatz in der Praxiserprobung. Er ist beispielsweise schon über den Brenner gefahren. Neulich hat Daimler Truck Schlagzeilen geschrieben, als sie das Fahrzeug nach Berlin geschickt haben. Da kam es mit einer Tankfüllung mehr als 1000 Kilometer weit. Das ist ein Meilenstein. Sofern wir natürlich dann auch die entsprechenden Tankstellen haben, das ist dann die nächste Herausforderung. Aktuell gibt es ja noch nicht so viele. Dann sind einige Umrüster an dem Thema dran, aber das sind bisher sehr kleine Stückzahlen, die da in Deutschland unterwegs sind. Jetzt ist die generelle Frage, wir können ja auch gleich noch auf die spezifischen Vorteile der Wasserstofffahrzeuge eingehen. Aber so die Gretchenfrage auch, inwiefern denn die Wasserstoff-Lkw ihre Daseinsberechtigung haben, wenn wir überlegen, dass beispielsweise auch die batterieelektrischen Fahrzeuge gerade massive Technologiesprünge machen. Wenn wir uns anschauen, die Reichweite, die größer wird, eines Tages haben wir dann hoffentlich auch eine vernünftige Infrastruktur, hoffentlich auch eine Hochleistungsladeinfrastruktur. Sprich, sind die Wasserstoff-Lkw dann nicht vielleicht auch links und rechts überholt?
Ich glaube nicht, dass die Wasserstoff-LKWs links und rechts überholt werden und wir sind froh, dass dort eine Technologie jetzt schon in der Erprobung ist und zukünftig auch in den Markt eingeführt werden soll, die genau gewisse Einsatzgebiete abdeckt, die heute vom Diesel-LKW bedient werden. Ich denke nur an die wesentlich kürzeren Tankzeiten, die gerade jetzt im Fernverkehr wichtig sind, wenn die entsprechenden Zeitfenster für eine Ladung nicht, also elektrische Ladung nicht vorhanden ist, wenn wir vielleicht auch nicht genügend Ladepunkte haben, wissen aber, dass wir unterwegs nachtanken müssen, bietet sich der Wasserstoff an, gerade auch bei nutzlastsensitiven Transporten, das heißt, wo es auf jedes Kilo ankommt. ist natürlich eine Batterie deutlich schwerer als entsprechende oder Batteriefahrzeuge schwerer als die entsprechenden Wasserstofffahrzeuge. Wenn ich an den Bereich Großraum- und Schwertransporte denke, wo ich ganz andere Verbräuche habe, bin ich mir sicher, dass es viele Einsatzgebiete gibt, wo wir froh sein können, dass wir so eine Technologie einsetzen können.
Oft genannt wird ja auch die Reichweite als Argument, die für den Wasserstoff spricht, wenn man tatsächlich eines Tages Richtung 800 oder 1000 Kilometer kommen kann. Auf der anderen Seite braucht es denn diese Monsterreichweiten, weil der Fahrer ist ja ohnehin gehalten, dann nach 4,5 Stunden seine Pause einzulegen. Im Idealfall, wenn es dann funktioniert, kann er dann seinen Elektro-LKW auch aufladen. Und man ist ja durch die Arbeitszeit ohnehin schon ein Stück weit reglementiert oder eingeschränkt.
Wenn ich davon ausgehe, dass wir in Deutschland jeden Tag 800.000 LKWs circa haben, größer 7,5 Tonnen, die für unsere Versorgung unterwegs sind, weiß ich nicht und bezweifle es wirklich, ob wir die ausreichenden Ladepunkte wirklich haben werden, um diese Fahrzeuge sowohl im Depotladen wie auch im Unterwegsladen entsprechend schnell, effizient und auch an sogenannten Megachargern in Zukunft laden zu können. Ich bin mir sehr sicher, gerade die Fahrzeuge, die abends erstmal nicht zurückkommen in das Depot oder zum Betriebshof, dass dort der Wasserstoff eine gute Alternative darstellt, weil er doch in der Anwendung, in der Tankbarkeit dem Diesel sehr ähnlich ist und relativ schnell und zügige Logistikabläufe und Prozesse ermöglicht. Deswegen bin ich froh, dass es diese Technologie gibt und bin mir auch sicher, dass sie ihren Einsatzzweck finden wird. Am Ende des Tages, Matthias, ist es natürlich so, es muss sich betriebswirtschaftlich rechnen und das über die komplette Einsatzdauer des Fahrzeuges. Und da sind unsere Mitgliedsunternehmen, die Transport- und Logistikdienstleister, sehr genau hinterher und werden mit Spitzenbleistift rechnen, unter welchen Szenarien sich welche Technik für sie entsprechend rechnet und auch sinnvoll ist in der Beschaffung.
Auf jeden Fall war es mal ein Plädoyer für die Technologieoffenheit, auch an dem Pfad festzuhalten. Du denkst, dass in jedem Fall der Wasserstoff-Lkw eine Ergänzung ist. Dann hast du vorhin selbst angesprochen, einerseits der Wasserstoffverbrenner oder Wasserstoff in Verbindung mit einer Brennstoffzelle. Noch haben wir wirklich nicht beide Fahrzeuge so richtig auf der Straße, als dass wir vergleichen könnten. Eine persönliche Einschätzung, wer von beiden wird eher das Rennen machen?
Ich glaube eher, dass es Richtung Brennstoffzelle gehen wird, weil das dann auch batterieelektrisch ist, die Technologie da auch erprobt ist. Aber das ist wirklich nur ein Bauchgefühl. Das kann ich nicht weiter unterfüttern oder unterlegen.
Kommen wir zurück auf unseren Minister Habeck, der ja das Leitungsnetz auf den Weg bringen will. Das ist ja schön und gut, wenn wir dann 10.000 Kilometer Leitungen, Pipelines in Deutschland haben. Doch erstmal muss ja der Wasserstoff irgendwo eingespeist werden und irgendwo herkommen. Wie ist denn das überhaupt halbwegs sicherzustellen, dass wir die nötige Menge an Wasserstoff haben und, Klammerhinweis, erst recht eines Tages grünen Wasserstoff?
Das wird mit Sicherheit die Mammutaufgabe werden, entsprechend grünen Wasserstoff zu besorgen. Aus meiner Sicht geht das nicht anders als mit Ländern aus dem südlichen Europa oder aus dem nördlichen Afrika entsprechend neue Lieferwege, neue Produktionsstätten aufzubauen. So wie wir den Diesel heute auch nicht in Deutschland fördern, sondern ihnen entsprechend das Rohöl importieren und dann entsprechend veredeln, brauchen wir dort neue Möglichkeiten, wo entsprechende klimatische Bedingungen vorherrschen, um dort grünen Wasserstoff zu erzeugen, sei es in Nordafrika, sei es in Südeuropa. Und gerade wenn wir dort den Zugriff haben auf entsprechende Ressourcen, sei es durch die entsprechenden Klimafaktoren, ist der Wasserstoff ein gutes Speichermedium, der transportierfähig ist, um nachher den Strom quasi in Form von Wasserstoff nach Europa zu bringen. Und es wird aber die Aufgabe, um deine Frage zu beantworten, der Bundesregierung, diese neuen Produktionsstätten, diese neuen Lieferwege, diese neuen Logistikketten schnell und zügig aufzubauen. Weil nur wenn wir mit grünem Wasserstoff arbeiten, haben wir wirklich auch dem Klima einen Dienst erwiesen.
Definitiv. Erst dann wird ein Schuh draus. Das andere ist die Verfügbarkeit, aber letztendlich sind ja alle Branchen gerade gehalten zu dekarbonisieren. Da werden ja gern die Branchen angeführt, die extrem hohen Bedarf auch an grünem Wasserstoff haben. Besteht die Gefahr, dass es da zu Verteilungskämpfen kommt, wer das Rennen macht, wer am ehesten zum Zuge kommt und wer in die Röhre guckt? Also beispielsweise wird der Verkehr das Nachsehen haben, wenn die Stahlbranche beispielsweise nach Wasserstoff ruft?
Also mit Sicherheit wird es zu Verteilungskämpfen kommen, weil natürlich jeder oder ganz viele Sektoren auf den grünen Wasserstoff angewiesen sein werden. Und alleine die Mengen, also die nationale Wasserstoffstrategie sieht vor für das Jahr 2030 eine Erzeugung von 10 Millionen Tonnen erneuerbarem Wasserstoffs in Deutschland sicherzustellen. Und alleine für entsprechende Fahrzeugflotten reicht das bei weitem nicht aus, um alle Sektoren zu bedienen. Ich denke, dass wir dort noch etliche Diskussionen sehen werden, wo denn der Wasserstoff zum Einsatz kommt.
Du hattest vorhin auch schon angesprochen, das Thema Tankinfrastruktur beim Wasserstoff. Also es gibt etwa durch H2 Mobility Betrieben in Deutschland an die 100 Wasserstofftankstellen. Das ist ja schon mal positiv, aber schauen wir genauer hin, stellen wir eben fest, dass nur ein kleiner Teil davon auch für Lkw geeignet ist. Was muss denn da wirklich passieren, dass wir nur halbwegs flächendeckend eines Tages ein Netz bekommen?
Das ist dasselbe wie bei unserem letzten Podcast, als wir uns über die Ladeinfrastruktur unterhalten haben. Wir brauchen alleine ungefähr 1 Million Tonnen Wasserstoff für den Verkehrssektor. Bei der Gesamtstrategie, die ich eben erwähnt habe, von 10 Millionen Tonnen. Und wenn ich mir die ganzen Sektoren angucke, haben wir nicht nur das Problem, genügend grünen Wasserstoff zur Verfügung zu haben. Das nächste, du sprachst es eben an, sind die entsprechenden Tankstellen. Wir haben ungefähr im Moment, dass der Zuhörer mal ein Gefühl hat, ungefähr 14.000 Straßentankstellen in Deutschland. Im Moment konventionelle, das war Stand 31.12.2022. Wir haben ungefähr 360 Autobahntankstellen. Du sprachst jetzt von ungefähr 100 Wasserstofftankstellen. Das hört sich schon alles sehr gut an. Davon sind aber nur circa 10 Tankstellen für den Lkw-Betrieb geeignet. Das ist schon mal besser als bei den Megachargern im elektrischen Bereich. Das sind schon mal 10 Tankstellen, aber deutlich zu wenig, wenn man sich den Bedarf anschaut von 14.000 Straßentankstellen, 360 Autobahntankstellen. Das heißt, hier muss wirklich entsprechend investiert werden. Genauso sieht es aus mit den Fahrzeugen, die derzeit im Einsatz sind. Ich nannte eben schon die 800.000 Fahrzeuge circa, größer 7,5 Tonnen. Wir hatten dort Stand November 2023 ungefähr 475 mautbefreite Elektrofahrzeuge. 475, das sind reine Elektrofahrzeuge 414, 44 Wasserstofffahrzeuge und 17 Hybridfahrzeuge. Also irgendwas so um 0,059 paar zerquetschte Prozent von den Fahrzeugen, die im Einsatz sind. Das heißt, wir brauchen die Fahrzeuge in ausreichender Anzahl, wir brauchen die Tank- und Ladeinfrastruktur und was ganz wichtig ist, wir brauchen vor allem entsprechende Förderprogramme, um auch die Mehrkosten, in dem Fall sprechen wir beim Wasserstofffahrzeug nicht um das 2- bis 3-fache, sondern über 4, 4,5-fache, 5-fache eines konventionellen Diesel-LKWs an Mehrkosten. Und solche Investitionen rechnen sich nur, wenn da entsprechende Förderprogramme seitens der Bundesregierung aufgelegt werden, das Ganze dann auch entsprechend unterstützt wird.
Dirk, vielen Dank für die Zahlen. Da ist natürlich bei der schieren Fahrzeugzahl noch extrem Luft nach oben. Das wird die Flottengröße steigern bzw. auch den Markthochlauf dann in Fahrt bringen. Was die Förderprogramme angeht, da weiß man gar nicht, wo man überall ansetzen soll. Denn beispielsweise, wir hatten die Tankstellen erwähnt, wenn man da vorfährt, ja, es mag 10 Tankstellen geben, die für Wasserstoff-Lkw geeignet sind. Aber man macht dann große Augen, wenn man feststellt, es kostet nicht 2 Euro, nicht 10, sondern 12 oder 13 Euro pro Kilogramm sind dann zu bezahlen. Punkt 1, müsste da die Politik schon mal ran, weil so kann es ja kein Business Case werden.
Das ist vollkommen richtig und das meinte ich vorhin auch mit der Aussage, der Unternehmer, die Unternehmerin schaut sich die kompletten Betriebskosten an über den Lebenszeitraum eines solchen Fahrzeuges. Da spielt alles eine Rolle. Die Nutzlast, die Anschaffungskosten, die Tank- und Ladeinfrastruktur. Aber wo auch viele nicht drüber sprechen, ist der Wiederverkaufswert, wo wir zum Beispiel im Diesel-Lkw einen etablierten Markt haben. Auch da muss man sich Gedanken machen. Und da ist die Politik gefordert, da sind aber auch die Hersteller gefordert, entweder mit entsprechenden Mietmodellen, dass halt die Unternehmerinnen und Unternehmer genau wissen, sie haben nur einen fixen Mietpreis und können danach das Fahrzeug zurückgeben und gegen das nächste austauschen. Es sind aber viele Unwegsamkeiten, die noch entsprechend gelöst werden müssen, wo die Politik, die Industrie Lösungen anbieten muss. Ansonsten wird sich die neue Technologie aber in allen Segmenten nur schwerlich durchsetzen.
Du bist im ständigen Austausch mit den Unternehmern, mit der Praxis. Wie reagieren die bisher auf das Thema Wasserstoff? Gibt es da ein Interesse? Macht ihr schon Infoveranstaltungen oder sagt ihr, das ist noch nicht das Thema für heute? Erstmal machen wir die näherliegenden Themen und Wasserstoff dann zu gegebener Zeit.
Also Interesse seitens der Unternehmerinnen und Unternehmer besteht, aber wir machen im Moment noch keine Infoveranstaltungen, weil es natürlich wenig Sinn macht, die Fahrzeuge jetzt, wo sie noch nicht in großer Menge verfügbar sind, sondern wirklich im Laborbetrieb im Einsatz sind, schon zu bewerben. Und ich würde da gerne die OEMs, also die Hersteller, zitieren. Da höre ich sehr oft, Batterie elektrisch first, Wasserstoff second. Das heißt, wir werden uns da genau die Marktentwicklung anschauen und dann unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit ins Boot nehmen, wenn es soweit ist. Was wir aber machen und wo wir darüber informieren, und das ärgert auch unsere Mitgliedsunternehmen, das ist die Fadenscheinigkeit, wie uns immer suggeriert wird, dass batterieelektrische Fahrzeuge und Wasserstofffahrzeuge die Lösung für unser Klimaproblem im Transportsektor sind. Du hattest das mit einer Frage schon angesprochen, hast gesagt, das funktioniert eben nur, wenn auch grüner Wasserstoff zum Einsatz kommt oder grüner Strom. Ich habe meinen Kollegen Dr. Andres und meinen Kollegen Roger Schwarz einfach mal gebeten zu recherchieren. Und vielleicht ist das für die Zuhörer ganz interessant. Wir haben im Moment bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff über Dampfreformation ungefähr einen CO2-Ausstoß von 300 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das ist sogenannter grauer Wasserstoff. Das ist das, was jetzt schon gemacht wird, um Wasserstoff zu produzieren. Das ist eine Möglichkeit, den Wasserstoff zu erzeugen. Man kann das aber auch natürlich über Elektrolyse. Das heißt, wir nehmen den derzeitigen deutschen Strommix, also den Strom, den wir alle verbrauchen, wenn wir den Stecker in die Steckdose stecken. Bei diesem Strommix fallen Emissionen von ca. 401 Gramm CO2 pro Kilowattstunde ein. Also das heißt, wenn wir den Wasserstoff aus dem normalen Strommix über Elektrolyse erzeugen, haben wir diese Zahl von 401. Der Dieselkraftstoff, der emittiert 270 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Und das zeigt nochmal, wenn wir eben nicht mit grünem Strom, mit grünem Wasserstoff agieren, haben wir dem Klimaschutz und der Antriebswende im Verkehrssektor keinen Dienst erwiesen. Das Ganze wird wirklich nur entsprechend greifbar und dient dem Klimaschutz, wenn es grüner Strom und grüner Wasserstoff ist. Und deswegen ärgern wir uns als BGL auch immer über diese einfache lokale Emissionsfreiheit. Es wird uns ja immer suggeriert, die Fahrzeuge sind dann lokal emissionsfrei. Nur dem Klima ist das vollkommen egal, ob es lokal emissionsfrei ist. Das Klima interessiert die Gesamtbilanz. Und da wäre es schön gewesen, wenn man die sogenannte Well-to-Wheel-Betrachtung, also von der Quelle bis zum Reifen, sich die komplette Kette anschaut und dann natürlich dann auch die Stromerzeugung mit in den Fokus nimmt, weil am Ende, glaube ich, sind wir alle daran interessiert, das Klima zu schützen, dem Klima was Gutes zu tun. Und das geht halt nur, wenn ich mir auch dort die entsprechenden Stromproduktion mit in den Fokus nehme und mit betrachte.
Das ist eine wertvolle Einordnung. Man hat ja schon das Gefühl, wenn man sich austauscht, wer ein Elektroauto fährt, fühlt sich als Umweltschützer. Dem ist ja noch nicht so, sondern wie gesagt, es kommt auf die ganze Kette drauf an. Also das Fahrzeug muss erstmal hergestellt werden, der LKW genauso. Und dann kommt es auf die Produktion des Kraftstoffs an. Ganz genau. Im speziellen Fall, wenn wir Wasserstoff strombasiert herstellen, stellt sich die Frage, wie sinnvoll das ohnehin ist, weil Stichwort Wirkungsgrad, die Effizienz ist ja höher, was viele Experten sagen, wenn man natürlich direkt verstromt und gleich mit dem Strom fährt, als den nochmal umwandelt. Die Diskussion haben wir jetzt noch nicht aufgemacht, trotzdem wird es natürlich unter Experten eifrig diskutiert.
Ja, da würde ich aber auch gerne meinen Kollegen Dr. Andres zitieren, der sagt, wenn ich begrenzte Ressourcen habe, ist das natürlich richtig, diese Diskussion so zu führen. Wenn ich aber in Nordafrika entsprechende Sonneneinstrahlung habe, gewisse Ressourcen unbegrenzt zur Verfügung stehen, dann lieber diese Ressourcen nutzen und daraus den entsprechenden grünen Strom zu erzeugen. Und dieser grüne Strom muss ja irgendwie nach Europa, muss irgendwie nach Deutschland kommen. Und das kann man in Form von Wasserstoff als Speichermedium wunderbar realisieren. Natürlich auch gewisse andere Stickstoffverbindungen, die noch in Frage kommen, um entsprechend den Strom dann nach Deutschland zu transportieren. Und ich finde diese Argumentation von Dr. Andres mit Einbeziehung der Ressourcenverfügbarkeit, unbegrenzt, begrenzt, sehr, sehr wichtig. Wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass diese neuen Lieferwege aufgebaut werden.
Absolut, wo wiederum dann die Bundesregierung gefordert ist, entsprechende Abkommen zu tätigen und da in Aktion zu treten, dass wir da auch langfristig planen können und die Dinge in die Wege leiten. Zur betrieblichen Praxis, Dirk, hätte ich noch eine Frage. Es gibt ja nicht wirklich viele Fahrzeuge am Markt. Aber so eine Art Einstiegsdroge in Anführungszeichen könnte beispielsweise ja mal ein Vermiet-LKW sein, ein Wasserstoff-LKW, den man sich mit einer monatlichen Pauschale anmieten kann, um Erfahrungen zu sammeln. Da gibt es beispielsweise einen Vermieter, der da sehr umtriebig ist, nämlich Highlane. Die haben nochmal gesagt, ihre Wasserstoffflotte, um 78 weitere Fahrzeuge aufzustocken, dann hätten sie 122 LKW. Deiner Einschätzung nach, ist es sinnvoll, den Weg zu gehen, einfach mal Erfahrungen zu sammeln, das Risiko insofern zu begrenzen, als dass man eine monatliche Pauschale bezahlt und sich das Fahrzeug nicht anschaffen muss?
Das ist, denke ich, ein ganz guter Abschluss für unseren Podcast. Natürlich ist eine Möglichkeit, etwas auszuprobieren und etwas entsprechend zu testen und auf seine Praxistauglichkeit hin zu untersuchen, mehr als sinnvoll und zu befürworten. Aber ich glaube, die Unternehmer werden solche Fahrzeuge nur anmieten, wenn sie einen der 10 Tankpunkte, die ich erwähnt habe, die Lkw-tauglich sind, auch in der Nähe haben. Oder es müssen erst weitere Tankpunkte geschaffen werden, da ich sowas dann auch in der Praxis erproben kann.
Ist definitiv in Betracht zu ziehen. So, wir wollen unsere 20 Minuten nicht unbedingt reißen, sondern in der Kürze, haben wir gesagt, liegt die Würze bei uns. Wir sprechen Klartext und ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte angesprochen. Die Energieexpertin Claudia Kempfert hat Wasserstoff mal als Champagner der Energiewende bezeichnet. Das wurde so zum geflügelten Wort, weil der Brennstoff einfach knapp und teuer ist. Das ist deutlich geworden im Austausch. Aber klar, die Bundesrepublik plant fest mit Wasserstoff und dahinter steht die Hoffnung, dass Wasserstoff auch mal erschwinglich und in ausreichender Menge verfügbar wird. Wir werden es beobachten und dann hoffentlich bald zu neuen und weiteren Erkenntnissen kommen. Lieber Dirk, herzlichen Dank für den Podcast. Es hat Spaß gemacht.
Das kann ich nur so zurückgeben. Alles Gute, Matthias. Bis die Tage.
Das war Klartext Logistik, ein Podcast von Transaktuell, powered with Mercedes-Benz Trucks zur Zukunft des emissionsfreien Transports.